Naps. Neues aus der Podcast-Szene.
Hallo, liebe Podcast-Freunde. Das hier ist unser Beitrag zum Podcaston 2026. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann erkläre ich es euch kurz. Beim Podcaston nehmen Podcaster sich eine Episode lang Zeit, um in ihrem Podcast auf ein gemeinnütziges Projekt hinzuweisen. Ich habe mir dafür heute Verstärkung geholt, und zwar Lukas Fleischmann. Er ist Host und Stimme des Podcasts Jenseits der Schwerkraft. Und der hat es in sich. Lukas geht nämlich dorthin, wo andere Menschen nur zum Sterben hingehen. In Kliniken oder Hospize zum Beispiel. Und weil auch die auf Zuwendungen angewiesen sind, sprechen wir heute gemeinsam darüber. Über Lukas' Podcast, über seine Erfahrungen und die gemeinnützige Arbeit derjenigen, die Menschen ihre verbleibende Zeit so angenehm wie möglich gestalten. Lukas, du bist ja die Stimme und der Autor hinter Jenseits der Schwerkraft. Und auf so einer Skala von belastend bis bereichernd, wo würdest du die Arbeit an dem Projekt denn jetzt so im Nachhinein einordnen?
Ich muss vielleicht erstmal sagen, ich bin zwar vor Ort gewesen, ich bin aber nicht der alleinige Autor. Mein Kollege Ralf Hirschinger hat da mindestens genauso viel daran gearbeitet wie ich. Das heißt, du müsstest ihn eigentlich auch fragen. Aber für mich kann ich sagen, ich finde es sehr bereichernd. Also der Pendel, der geht ganz stark in die Richtung extrem bereichert.
Du bist Journalist. Und wie schwierig ist es denn für dich, in so einem emotionalen Themenumfeld, in so eine, man sagt ja immer, professionelle Distanz zu wahren?
Ich habe mir das ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Vor allem haben wir ja Jenseits der Schwerkraft jetzt schon 2 Staffeln rausgebracht. Und da ist was Verrücktes passiert, weil ich dachte immer, also die erste Staffel, da ging es ja um Kinder, die vom Palliativteam der Uniklinik Freiburg begleitet werden, also sterbende Kinder, Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten. Und in der zweiten Staffel ging es um Menschen, die im Hospiz leben. Und ich dachte, mich würden die Kinder mehr treffen als die Erwachsenen, was ja irgendwie logisch erscheint. Weil bei diesen Kindern ist ja irgendwie die Fallhöhe höher oder irgendwie sowas. Ich fand aber tatsächlich die professionelle Distanz zu wahren bei den Erwachsenen schwieriger, weil ich glaube, erwachsene Menschen anders mit dem Tod und mit dem Sterben umgehen, als es Kinder tun. Und deswegen ist diese Situation zustande gekommen, die für mich im Nachhinein auch irgendwie völlig wild war, dass mich tatsächlich die Kinder gar nicht so sehr, also natürlich hat mich das berührt, ja, aber da fand ich es irgendwie leichter, professionelle Distanz zu wahren, als Menschen im Hospiz über mehrere Monate zu begleiten.
Ja, ist interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einem Projekt allerlei Emotionen aufkommen, die man vorher nicht hat kommen sehen. Mhm. Vielleicht mal so ganz allgemein für Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben. Wie kam es denn überhaupt zu Jenseits der Schwerkraft?
Das Projekt ist aus einem Workshop entstanden, den wir vor ein paar Jahren mal gegeben haben für eine kirchliche Institution. Die wollten einfach die wollten das Medium Podcast nutzen für ihre Arbeit. Und darüber sind dann Kontakte entstanden zu einer Institution, das hört sich jetzt ein bisschen bürokratisch an, das nennt sich Fachstelle für Kur- und Klinikseelsorge des Erzbistums Freiburg, also eine Institution der katholischen Kirche. Und da war ein sehr findiger Referent, der gemeint hat, es gibt so viele Medien und so viele Geschichten, aber wir gehen in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig mit dem Tod um. Und wir reden da viel zu wenig drüber und deswegen würde er da gerne mal anleiern, dass wir da was machen. Und dann haben wir uns lange überlegt, was wir machen. Also ich war von der Idee sofort gehuckt, weil ich das auch teile und also diese Meinung, dass wir darüber zu wenig sprechen. Und dann haben wir lange überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann ist schließlich über verschiedene Kontaktrückgänge und alles Mögliche ist dann eben diese Idee entstanden, okay, wir machen das gemeinsam mit dem Kinderpalliativteam der Universität Freiburg. Das war dann eben die erste Staffel. So ungefähr ist es entstanden und dann natürlich sowohl bei der ersten Staffel als auch jetzt bei der zweiten Staffel im Hospiz war es so, dass ich vorher immer Praktikum gemacht habe. Also ich bin da nicht einfach hingegangen mit dem Mikrofon, sondern ich habe da mehrere Tage, teilweise Wochen erstmal das Team kennengelernt, die Leute begleitet und quasi geguckt, funktioniert das überhaupt? Also sehe ich mich dazu in der Lage und sieht sich auch das Team dazu in der Lage?
Ich finde es interessant, dass gerade bei Gesundheits- und Sozialberufen dieses Hospitieren, das du gerade beschrieben hast, total üblich ist. Da wird geschaut, wenn jemand neu ins Team kommt, kann er gut mit den Klienten, kann er gut mit den Kollegen, kann er gut mit den Vorgesetzten und so weiter und so fort. Und wenn dann beide Seiten ein gutes Gefühl haben, sowie Angestellter als auch diejenigen, die jemanden anstellen möchten, dann kommt das dann halt zu einem Anstellungsverhältnis. Ich wundere mich irgendwie immer wieder, dass das in anderen Jobs überhaupt nicht üblich ist. Das überrascht mich eigentlich, weil, also ich persönlich bin jemand, so ich brauche irgendwie ein bisschen Good Vibes bei der Arbeit. Es gibt vielleicht auch Leute, die da anders sind, aber frag mich bis heute, warum das nicht üblicher ist.
Keine Ahnung. Also ich glaube, bei unserem Podcast war es deswegen wichtig, weil wir ja Menschen dazu bringen müssen, dass sie uns ihre vulnerabelsten Momente erzählen. Und dafür brauchen wir Menschen, die uns kennen, also die mich als Journalisten kennen, aber auch die Protagonisten. Und die müssen die Vermittler und Mediatoren sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man, bevor man da hingeht und, also ich drücke das jetzt mal plakativ aus, ja, aber ich meine, die Lage ist, glaube ich, für Menschen, die sich in dieser Situation nicht befinden, schwer vorstellbar. Aber du bist frisch Vater geworden, frisch Mutter geworden und dein Kind kriegt mit 2 Jahren eine Krebsdiagnose. Und dann sagt hier die Onkologie, ist nicht therapierbar, wir müssen jetzt in die palliative Betreuung gehen. Und dann stehe ich hier mit einem Aufnahmegerät und sage, ich mache einen Podcast und lass uns mal drüber reden. Das ist natürlich schon was, was einfach schwer zu überbrücken ist und wo man einfach viel Vermittler braucht. Und deswegen glaube ich, ist es in diesem Bereich so extrem wichtig, dass man natürlich jetzt ohne Aktivist zu werden für das Team oder für die jeweiligen Teams vor Ort trotzdem irgendwie sich mit denen möglichst gut stellt. Und dafür ist Vertrauen wichtig und es braucht Zeit.
Ich meine, ich hätte an einer Stelle gelesen, dass Tod und Sterben mittlerweile deine hauptjournalistischen Themen sein oder deine besondere Expertise sein, irgendwie sowas in die Richtung, stimmt es?
Nee, also es ist eine wichtige Expertise, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise ein wichtiges Themenfeld und das interessiert mich auch sehr. Aber das ist ein Projekt von mehreren, was wir betreuen. Also wir machen auch viel Geschichtsthemen, wir machen viel Kulturthemen. Ich glaube, dass wir ganz gut sind, einfach so Themen, die Empathie brauchen, die vielleicht viel Vermögen brauchen, sich in vielleicht auch ja, andere Personen hineinzuversetzen, eben Empathie. Ich glaube, dass wir da ganz gut drin sind. Und ich denke, dass diese Beschäftigung mit dem Tod, mit Sterben, mit palliativer Pflege und so weiter, dass das einfach da ganz gut mit reinspielt.
Ich bin auf deinen Podcast gestoßen und habe von vornherein gedacht, ach krass, irgendwie spricht der mich total an. Und ich kann das nicht greifen, aber ich erkenne da mittlerweile irgendwie ein kleines Muster. Denn vor einiger Zeit, vor 1,5 Jahren oder so, habe ich mal einen anderen Podcast entdeckt. Der war von einem Bestatter, der zufällig sogar denselben Nachnamen hat wie ich, Erik Wrede. Ich habe leider auch schon vergessen, wie der Podcast hieß. Aber natürlich hat er sich dort jeweils mit seinen Gästen, das waren oft Leute aus der Kultur, dann so über das Sterben und den Tod unterhalten. Und irgendwie kommt es mir so auf, dass diese Podcasts sich irgendwie immer so profund und irgendwie so friedlich anhören. Also die haben einerseits so eine krasse Tiefe und andererseits geht es aber auch um ganz, ganz schwere Themen. Und das finde ich irgendwie eine interessante Mischung. Das vielleicht einfach mal kurz als Feedback dazu.
Ja, danke. Also finden wir auch. Es ist halt schwer, Bullshit zu labern, wenn es um die letzten Tage im Leben eines Menschen geht. Und vielleicht ist das irgendwie so die Quintessenz. Ich glaube, man nimmt da einerseits die Scheuklappen ab, und andererseits ist man aber trotzdem irgendwie fokussierter. Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben, aber diese Tiefe ohne Gelaber, die aber nicht so erdrückend ist, das ist ja sozusagen auch die Idee, die wir mit dem ganzen Projekt hatten, dass wir einfach da drüber reden können, ohne dass da sofort, ohne auf die Tränendrüse zu drücken, ohne irgendwie jetzt zu emotionalisieren, ohne irgendwie jetzt, keine Ahnung, so Sensationsgeilheit da auch an den Tag zu legen. Und das, ja, ich glaube, es ist einfach gut möglich, über den Tod zu reden, profund, tief, ohne Plattitüden, aber ich glaube, man muss sich trauen.
Dann lass uns doch mal im Detail reinschauen. Also in der ersten Staffel hast du das ambulante Kinderpalliativteam begleitet und in der zweiten Staffel warst du im Hospiz. Wie unterscheidet sich die Arbeit am Lebensende, wenn es um ein Kind oder einen Erwachsenen geht?
Die Herangehensweise in den beiden Staffeln ist ja auch insofern eine andere, als dass man Hospiz und Palliativpflege unterscheiden muss. Bei der Palliativpflege geht es ja darum, dass ein würdevoller Tod zu Hause gewährleistet werden soll, möglichst im familiären Umfeld, was natürlich für Kinder extrem wichtig ist. Also und auch für die Familie. Es gibt auch Kinderhospize, aber in diesen Kinderhospizen, die sind eigentlich eher dazu gedacht, Familien zu entlasten, die zum Beispiel ein Kind pflegen. Wohingegen bei Erwachsenenhospizen, das ist ja wirklich ein Ort, der dafür gedacht ist, dass Menschen da würdevoll vor Ort ihre letzten Tage und Wochen verbringen können. Das heißt, das eine kommt aus der Hospizbewegung. Das ist wirklich nur ein Ort, ein Haus, eine Herberge. Daher auch der Claim der zweiten Staffel, der letzte Ort auf Erden. Und das andere ist quasi eine Dienstleistung, eine Herangehensweise, die Menschen zu Hause in Würde gehen zu lassen. Von daher ist das schon mal der Unterschied. Also die Lokalität ist ganz anders. In der ersten Staffel war ich ständig unterwegs und in der zweiten Staffel war ich ja immer am selben Ort. Und bei der anderen Sache ist es so, dass bei den Kindern oder bei den Jugendlichen ist, glaube ich, dieses ganze Umfeld nochmal deutlich vulnerabler und empfindlicher als bei den Erwachsenen. Und vor allem werden da auch ganz schnell Menschen nicht vergessen, aber also zum Beispiel Geschwisterkinder von Kindern oder Jugendlichen mit lebensverkürzenden Krankheiten, die werden halt, was die Aufmerksamkeit betrifft, irgendwie immer hinten runterfallen, weil natürlich die ganze Aufmerksamkeit der Eltern auf dieses Kind geht, was sich natürlich vielleicht gerade im Sterbeprozess befindet. Also das ist diese Aufmerksamkeitsgeschichte, die ist so ein bisschen anders oder auch vielleicht so ein bisschen die wie so ein Mensch innerhalb seiner sozialen Gruppe irgendwie so eingebettet ist. Also ich drücke es jetzt mal ganz platt aus. Ein 85-Jähriger, der im Hospiz stirbt, weil er halt seit 5 Jahren Krebs hat, das ist halt wichtig, dass das ein würdevolles Sterben, ein würdevoller Tod ist, dass man sich verabschieden kann. Aber das ist irgendwie so, ja, ist vorhersehbar, um das jetzt so ein bisschen pointiert auszudrücken. Ja, und bei den Kindern ist es das ja eigentlich nicht. Da ist die Fallhöhe extrem hoch, weil eigentlich sollte das Kind ja noch 80 Jahre vor sich haben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die, glaube ich, die Unterscheidung ist, ich glaube, dass die Palliativpflege, also die Kinderpalliativpflege in der ersten Staffel, die dauert länger in der Regel als ein Aufenthalt im Hospiz. Bei dieser ersten Staffel ging es gar nicht so sehr darum, wie jetzt ein würdevoller Tod aussieht, sondern eher so, was Lebensqualität auszeichnet und warum Lebensqualität jetzt nichts mit Lebenserwartung zu tun hat. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr hin und her schwank, aber das sind irgendwie immer so verschiedene Dimensionen, die immer in den jeweiligen Staffeln eine andere Rolle spielen. Also ich glaube, man könnte sagen, die erste Staffel, was macht das Leben lebenswert, was ist Lebensqualität? Und die zweite Staffel, was macht ein gutes Sterben, was macht einen würdevollen Tod aus?
Also ich finde gar nicht, dass du zu viel hin und her schwankst. Ich finde total spannend und habe großen Respekt davor, in welcher Tiefe du dich damit auseinandergesetzt hast.
Okay.
Ich erinnere mich auch, in der ersten Staffel hast du gesagt, dass du wieder erwarten oder dass ihr wieder erwarten sehr viel gelacht habt.
Ja.
Worüber habt ihr so gelacht? Hast du da irgendwas in Erinnerung? Gab es da irgendwas Ulkiges?
Ach, da gab es tausende ulkige Sachen. Ganz unterschiedlich. Also ich war ja da sehr nah am Team dran, weil ich die auch begleitet habe. Und dadurch, dass du viel unterwegs bist und dadurch, dass du meistens zu zweit unterwegs bist im Kinderpalliativbereich, also meistens eine Ärztin und meistens eine Pflegerin, es sind fast ausschließlich Frauen, deswegen werde ich hier das generische Femininum verwenden. Die sind immer zu zweit unterwegs und wenn du das natürlich machst und hast diese hochdramatischen und hochemotionalen Besuche, dann entwickelst du halt auch eine gewisse Form von Humor miteinander. Und wir haben so Anekdötchen ausgetauscht über besonders bescheuert gestaltete Urnen zum Beispiel oder besonders bescheuerte Grabrituale oder irgendwie so die unpassendste Musik, die man sich da vorstellen kann. Und es war echt lustig. Und dann gab es natürlich auch noch so Leute wie in, ich glaube, das war die 4. Staffel, wo es um den 16-jährigen Benito geht, der so ziemlich... Also der hat so einen seltenen Gendefekt, der betrifft einen von 30 Menschen weltweit, glaube ich. Also muss man sich mal vorstellen, welche beschissenen Karten da man zur Geburt ausgeteilt bekommen hat, wenn du eine von 30 Personen weltweit bist und der hat so ziemlich alle Krankheiten, die man sich vorstellen kann. Und der Typ ist sauwitzig. Und bei dem war ich dann zu Hause und dann habe ich mich mit dem weil der hatte bei sich im Kinderzimmer so einen Schrank mit Red Bull drinstehen. Das darf er zwar eigentlich nicht trinken, weil das sein Körper gar nicht verträgt, aber er hat gesagt, fuck it, Ich bin noch zu jung zum Bier trinken und bei mir ist doch sowieso alles im Arsch, also lasst mich jetzt halt mein Red Bull trinken. Und dann hat er mir so ein bisschen so seine Energy Drink verglichen, was da gut ist, was da nicht so gut ist und so, und das ist halt saulustig. Ja. Also, weil das diese Menschen, also die erzählen dir irgendwie dann vorher, wie von ihren Leiden, von ihren, ja, Wehwehchen trifft es ja nicht mal im Ansatz. Bei Benito war es so, seine Schwester hat einen leichten Auffahrunfall gemacht und weil seine Knochen so dermaßen sensibel sind, musste der dann 15-fach notoperiert werden. Also was uns nicht mal ein Kratzer wahrscheinlich verschaffen würde, vielleicht einen steifen Hals, und der muss dann notoperiert werden. Und dann erzählt er dir solche Geschichten, um danach aber mit dir sich über Energy Drinks auszutauschen. Und das ist einfach sauwitzig. Und das ist das, was dieses Projekt halt so spannend macht. Weil du irgendwann einfach, glaube ich, so ein bisschen die Angst verlierst, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten. Also von dass du einerseits akzeptierst, okay, du redest jetzt über krasse Schicksale, aber du redest auch über Energy Drinks. Und die Art und Weise, wie das miteinander zusammenhängt, ist halt irgendwie cool.
Das ist ein verrückter Wechsel zwischendurch, ne? Einerseits will man total ernst, super kompetent und völlig professionell sein. Andererseits will man es aber auch emotional nicht an einen ranlassen. Und andererseits will man natürlich auch den guten Witz nicht verpassen. Mhm. Ich erinnere mich, es ging um die, bei den Urnen kam der Vergleich der Badezimmermülleimer auf. Habe ich das genau richtig im Kopf?
Exakt, ja.
Weißt du noch, wer diesen Vergleich aufgemacht hat?
Ja, ich glaube, da war ich gerade im Auto und wir waren bei einem Termin in Villingen-Schwenningen. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, als Nicht-Badener, man muss Villingen sagen, nicht Willingen. Dem habe ich jetzt hier Genüge getan. Das wurde mir auch während dieser Autofahrt gesagt. Also gut,
das ist gut zu wissen, das hätte ich auch falsch gemacht.
Ja, wir sind in Villingen-Schwenningen, aus Villingen-Schwenningen nach Freiburg zurückgefahren und dann sind wir so durch Schwarzwald, Serpentinen gefahren, total schönes Wetter, beste Aussicht. So, ich glaube, es war später Nachmittag, also perfektes Sommerwetter, ja, und dann ging es halt eben um diese Urnen. Und ich habe halt gesagt, dass ich das verrückt finde, wie teuer Bestattungen sind. Und dann war das eben eine Pflegerin, die gefahren ist, und eine Ärztin, die dann auf dem Beifahrersitz saß. Ich saß hinten im Auto und dann haben wir halt so ein bisschen gelacht und dann kam es halt vom einen zum anderen. Und dann haben wir uns irgendwie über Urnen unterhalten. Und dann, genau, kam dieser Vergleich mit den Badmülleimern oder dass es auch Urnen gibt, die so ein bisschen an so Baumarkt-Toilettensitze erinnern, wo irgendwie so crazy so Schwane oder Wale, Orcas irgendwie, weißt du, so, das schaut so ein bisschen aus, als hätte man irgendwie so 90s-Vibes mit Epoxy-Harz kopiert und dann irgendwie so einen Toilettensitz im Baumarkt rausgemacht. Ja, und solche Uhren gibt's halt auch. Und das fand man dann halt ziemlich witzig.
Ich erinnere mich noch, in der Episode seid ihr zu einem oder einer Jugendlichen gefahren. Zum Schluss, also ich glaube, du hast draußen gewartet, ne? Habe ich so in Erinnerung. Und zum Schluss kam raus, okay, diese Person ist kein Fall für uns. Das ist richtig gut.
Ja, ich glaube, die Situation damals ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, das war ein bisschen komplizierter, denn dieses Mädchen war, glaube ich, schwerst mehrfach behindert und ich glaube, da war das Problem, dass es, also um das Kinderpalliativteam in Anspruch zu nehmen, gibt es halt gewisse Hürden. Es muss halt eine Krankheit sein, die so weit fortgeschritten ist, dass die Lebenserwartung deutlich begrenzt ist. Es muss eine mehrfache Symptomlast bestehen und es muss quasi so zumindest grob absehbar sein, okay, die restliche Lebenszeit ist begrenzt. Und bei den Mädchen war es halt so, dass gesagt wurde, okay, das ist halt ein schwerst mehrfach behindertes Mädchen, die ist aber jetzt noch nicht so weit, dass sie Kinderpalliativbetreuung in Anspruch nehmen müsste. Und das ist jetzt deswegen, das ist keine Wertung, weil ich meine, es gibt ja auch andere Kinder, die diese Kinderpalliativbetreuung über Jahre in Anspruch genommen haben. Es gibt auch teilweise Kinder, die das mehrfach dann, also mit einer Pause dazwischen, weil das auch immer passieren kann. Genau, aber das ist jetzt, also es ist weder gut noch schlecht, dass dieses Mädchen in dem Fall nicht aufgenommen wurde, wenn du verstehst, was ich damit meine.
Ja, ich verstehe. Ich habe das gerade eben so wahrscheinlich nicht richtig wiedergegeben und sehr verkürzt zusammengefasst. Mhm. Ich habe die Situation nur so in Erinnerung, also normalerweise fährt man ja zu einem Außentermin und hat dann eine bestimmte Mission und da wurde wahrgenommen, ah, okay, unsere Arbeit wird hier nicht oder noch nicht gebraucht. Das ist eigentlich was Schönes ist, ne? Wenn dieses Team dort vor Ort nicht notwendig ist.
Ja, doch, so könnte man es schon auch sagen, klar. Also kein Fall ist da wie jeder andere, weil wenn du es halt mit, also in der Regel, wenn du wenn du über Kinder oder Jugendliche sprichst, die Kinderpalliativbetreuung in Anspruch nehmen, dann hat man ja vor seinem inneren Auge, um das jetzt auch mal grob zu vereinfachen, ja, so dieses zum Beispiel ein Leukämie erkrankte Kind, was irgendwie mit seiner Glatze da im Krankenhaus liegt. Das ist natürlich so, dass das ein gewisser Anteil ist, aber häufig ist es halt so, dass diese Kinder schwerst mehrfach behindert sind. Und das ist ein ganz anderes Bild und das ist natürlich für das ganze Team hochkomplex, weil Kinderpalliativmediziner und kinderpalliativpflegende Menschen müssen einfach extrem viele Symptome kennen, die müssen extrem viele Krankheitsbilder kennen, die müssen sich extrem gut mit Mehrfachbehinderungen auskennen. Und das ist einfach ein Job oder eine Domäne, die mir nicht nur emotionell viel Respekt abverlangt hat, sondern auch was das Know-how betrifft. Und deswegen, um zurückzukommen zu diesem Mädchen, was da im Schwarzwald war, da muss halt immer analysiert werden, okay, was sind jetzt die Symptome, was sind die Vorerkrankungen, wie schaut es mit den Behinderungen aus und so weiter und so fort. Und jeder Fall ist da einfach komplett anders. Das heißt, es passiert relativ häufig, dass die als Team irgendwo hingehen und dann wird zum Beispiel gesagt, nee, das ist jetzt noch nicht so, dass die jetzt von uns betreut werden müsste.
Du hast gerade eben schon die Kompetenz angesprochen, also unfassbar komplexe Lagebilder. Was hast du denn so von den Leuten gelernt, mit denen du dort unterwegs warst?
Das habe ich gelernt. Das ist immer so eine große Frage. Das habe ich mir auch lange überlegt, was ich gelernt habe, ob ich was gelernt habe. Also ich glaube, wie wichtig eine vernünftige Kommunikation im Team ist, was jetzt die Arbeit betrifft. Ja, also ich glaube, sonst geht es gar nicht. Ich glaube, wie man über solche Dinge auch mit einem gewissen Humor sprechen kann. Also ab wann ist es zu viel, ab wann ist es nicht zu viel? Ich glaube, ich habe eine Lockerheit gelernt, im Umgang über den Tod zu sprechen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass wir in Deutschland eigentlich da echt sehr, sehr gut aufgestellt sind, was die Betreuung von solchen Menschen betrifft. Und dass wir in Deutschland eigentlich, was so die Betreuung und Palliativversorgung von Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten betrifft, eigentlich echt uns, glaube ich, so als Gesellschaft so ein bisschen auf die Schulter klopfen können tatsächlich. Bei dem ganzen Deutschland-Bashing, was es immer gibt und weißt du, alles irgendwie Krankenkassen, Scheiße, alles wird immer teurer, whatever, keiner kann sich mehr irgendwas leisten, keine Ahnung. Aber ich glaube, in der Domäne sind wir echt gut.
Das ist schön zu hören, das freut mich. Mhm. Du sag mal, du hast gerade eben gesagt, dann hast du vielleicht so eine Art Leichtigkeit bei dem Thema entwickelt. Zum Anfang der zweiten Staffel wird das dann aber doch auch nochmal ganz persönlich für dich. Da hast du jemanden sehr Besonderes getroffen, der dich an ein Familienmitglied erinnert hat. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Ja, das war eines der schrägsten Momente ever. Um Menschen im Hospiz interviewen zu können, ist es auch wieder ganz wichtig, dass man diese Leute hat, die dir diese Menschen vermitteln. Und es war in diesem Fall die Schwester Mariana, eine Ordensschwester, die dieses Hospiz halt führt. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, nachdem wir Monate gewartet haben, um endlich einen Gast zu finden, der sich mit uns unterhalten möchte, hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, Herr Fleischmann, wir haben jemanden, und der heißt auch noch wie Sie, der heißt Herr Fleischmann, den können Sie nächste Woche Dienstag interviewen, da können Sie sich mal kennenlernen und dann können Sie ja mal gucken. Und dann habe ich mich gefreut und super. Und dann Tag drauf höre ich, dass mein Opa gestürzt ist und der ist war auch schon sehr krank am Ende und ist dann sehr bald darauf verstorben. Und an diesem Montag, bevor ich dann zum ersten Mal mein Interview im Hospiz hatte, war ich auf seiner Beerdigung. Und mein Opa ist im Juni 1941 geboren in der Nähe von Bamberg in einem Dorf, also da, wo ich auch herkomme aus Oberfranken. Und dann komme ich also dienstags natürlich noch ein bisschen mit bisschen Baller von der Beerdigung, ja, und auch ein bisschen natürlich, weil ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Opa. Und dann komme ich so in das Hospiz und die Pflegerin holt mich ab und sagt zu mir, ah ja, wir haben da jemanden, der hat so einen lustigen Akzent, so einen lustigen Dialekt, ich glaube, der ist Pfälzer. Oder ich weiß es nicht, aber der, also ich kenne den, also dieser Akzent, der kommt nicht von hier und der heißt ja auch noch wie Sie, das ist ja verrückt. Und dann dachte ich, okay, habe ich mich auf den Pfälzer eingestellt. Und dann komme ich da rein und stelle mich vor. Ich sage, ja, ich bin Lukas Fleischmann. Sie haben ja schon ein Vorgespräch geführt. Und dann sagt Jürgen Fleischmann zu mir, ja, grüß Gott, Herr Fleischmann. Sie reden ja wie ich. Wo kommen Sie denn her? Und dann habe ich gesagt, ja, aus Oberfranken ist sie offensichtlich auch. Und dann hat er gesagt, ja, woher denn genau? Und dann habe ich gesagt, ja, aus Bamberg. Dann sagt er, ja, ich fahre auch, also ich eben auch oder halt in der Nähe. Und der kam dann aus Lichtenfels, das ist jetzt natürlich eine kleine Stadt, aber die ist halt 20 Kilometer entfernt. Und dann haben wir uns unterhalten und dieser Mann war genauso alt wie mein Opa auf die Woche, kam aus derselben Gegend, hat in derselben Fabrik gearbeitet wie meine Oma, hieß so wie ich, sah meinem Opa auch noch verdammt ähnlich. Und am Tag nach der Beerdigung meines Opas treffe ich diesen mir bis dahin unbekannten Mann in einem Hospiz, das 350 Kilometer von Oberfranken entfernt ist, wo der nur liegt, weil seine Tochter nach Freiburg gezogen ist und es die einzige, das einzige Familienmitglied war. Und diese ganzen Zufälle. Und dann muss ich diesen Mann irgendwie so fragen nach seinem Leben und möchte so tiefe Gespräche führen. Und ich glaube, das war heftig, weil dann habe ich mir halt gedacht, verdammt, die Hälfte dieser Fragen hätte ich meinem Opa gerne gestellt. Also eigentlich alle. Und das war dann irgendwie ziemlich weird, weil das hat sich so ein bisschen einerseits so nach so einer Fügung des Schicksals angefühlt, dass ich am Tag drauf irgendwie ihm diese Fragen stellen kann. Gleichzeitig war es aber auch komisch, weil ich mir gedacht habe, ne, ich kenne ihn ja gar nicht. Also du gehst eine Verbindung ein und irgendwie auch nicht und der Anfang mit dem Herrn Fleischmann war ja auch sehr holprig. Also von daher, das thematisieren wir ja auch, dass wir uns da groß Fragenkataloge überlegt haben und besonders, keine Ahnung, tief reingehen wollten und Strategien entwickelt haben und es hat einfach alles nicht funktioniert, ja. Zusammengefasst, das war völlig wild.
Ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du es erzählt hast.
Ja, mir ging's da, also ich war völlig, wir haben das ja, ich habe zum Glück alles aufgenommen und wir haben lange überlegt, ob wir das thematisieren und wie wir das thematisieren. Ich habe natürlich auch mit meiner Familie Rücksprache gehalten, ob das in Ordnung ist, dass ich das thematisiere. Aber ich habe halt gelernt, im Umgang, also wenn du Geschichten vom Tod erzählen willst, dann musst du auch einiges von dir preisgeben. Du kriegst diese Offenheit und diese Empathie von anderen Menschen. Du kriegst diese Erlaubnis von denen, dass du über die letzten Tage, wo sie am verwundbarsten sind, erzählen kannst. Eigentlich nur dann, wenn du selber auch Dinge von dir preisgibst, wenn du dich selber als Person irgendwie fassbar machst. Und das war eben da, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe mein Gestammel dann ja auch in den Podcasts mit eingebaut. Also wo man ja hört, dass ich so ein bisschen sage, ja, Beerdigung gestern und vorher Intensivstation und der ist gefallen und das war nicht schön. Und dann hört man auch, wie ich quasi bei meinem Gestammel wieder immer mehr Fränkisch reingehe, weil ich natürlich mich jetzt mit dem auf Fränkisch unterhalte. Ne? So.
Das ist so real. Also wir wollen alle professionell sein und coole Podcasts machen und dann hat man so eine krasse Begegnung und vergisst auf einmal das geschliffene Sprechen und wird wieder zu dem, wird ein ganz emotionaler, greifbarer Mensch. Was nicht heißt, dass du sonst nicht greifbar wärst oder so, also gar keine Kritik, aber ich finde es total spannend und super berührend.
Ich glaube, das ist ja das, du hast mich ja gefragt, bereichernd oder belastend. Und ich glaube, das sind einfach so Momente, da lernst du auch wahnsinnig viel über dich selbst, glaube ich. Schau mal, was das für ein Privileg ist, da so einen Beruf ausüben zu können. Du wirst dafür bezahlt oder mal mehr, mal weniger, solche Geschichten erzählen zu können und dich mit diesen Menschen zu unterhalten und irgendwie diese Erlebnisse zu führen. Und das finde ich so faszinierend einfach.
Ich finde dich sehr spannend. Ich finde das Themenfeld, das du beackerst, sehr, sehr spannend. Und dein Podcast hat auch so einen krassen Uniqueness-Faktor. Also auch dafür ganz doll Daumen hoch. Wir haben uns ja heute aber nicht nur deswegen zusammengeschaltet. Also alleine das wäre schon Grund genug gewesen für eine Naps-Episode. Ich lade mal super gerne so spannende Menschen ein. Mhm. Aber es gibt ja noch einen anderen Anlass. Und zwar den Podcast-Dom 2026. Bevor wir gesagt haben, dass wir heute miteinander sprechen möchten, wusstest du, was das ist?
Nee.
Ich habe es nämlich auch vor kurzem erst entdeckt. In einem Forum habe ich das gefunden, im Record Club. Dann dachte ich, okay, das ist spannend. Dann habe ich es erst mal in den News drüber geschrieben und dachte auch, wie könnte ich denn zum Podcast von 2026 beitragen? Und jetzt machen wir das zusammen. Mhm. Und es geht dabei darum, Gutes hörbar zu machen. Und ich dachte, okay, der Lukas, der war mit richtig guten Menschen unterwegs, die machen eine gute Sache und der kann da bestimmt viel drüber erzählen. Und so ist das alles hier heute überhaupt zusammengekommen. Mhm. Jetzt hast du die Chance, diesen guten Menschen und diesem guten Ding eine Plattform zu geben. Auf welche Einrichtung möchtest du da besonders hinweisen?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf das Hospiz Karl Josef in Freiburg nochmal hinweisen. Das ist das Hospiz, das sich, wo die zweite Staffel dieses Podcasts eben auch stattfindet. Dieses Hospiz befindet sich gerade in einem Umbauprozess. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wir diese Folge veröffentlichen, aber die, da wo ich war, das war gerade eine Zwischenlösung, weil das eigentliche Haus umgebaut wird. Und solche Hospize werden zwar zu einem großen Teil von den Krankenkassen bezahlt, zu 95% tatsächlich, aber 5% müssen die Hospize an Spenden sammeln und eintragen. Das hat einen Grund. Hospize sollen nicht wahrgenommen werden als Ort, also als Krankenhäuser oder als Pflegeheime, sondern Hospize sollen wahrgenommen werden als Herbergen. Und damit kann so eine Institution nicht zu 100% von der Krankenkasse finanziert werden, sondern diese 5% sollen quasi so einen symbolischen Eigenanteil darstellen, dass das Hospiz Teil der Gesellschaft und einfach Teil des menschlichen Lebens ist und keine medizinische Institution. Und diese 5% aufzutreiben, gelingt mal mehr, mal weniger einfach. Es ist aber nicht so, dass das einfacher wird, aufgrund des demografischen Wandels und auch, weil es so wenige Hospizplätze gibt. Und ich glaube, dass das ein Ort ist, wo einfach sehr viele Menschen sich um sehr viele andere Menschen kümmern und einfach sehr unglaublich viel Würde und ja, Menschenwürde einfach jeden Tag weitergeben. Und ich denke, das ist eine Institution, die man wirklich damit gut unterstützen kann. Also das Karl-Josef-Hospiz in Freiburg.
Damit hast du meine Anschlussfrage schon so ein bisschen vorweggenommen.
Oh.
Also, das ist gar kein Problem. Das zeigt mir, dass es eine gute Überleitung ist. Mhm. Das sind Menschen, die ganz, ganz viel für die Gesellschaft tun. Ich hätte dich jetzt nämlich sonst gefragt, was die Gesellschaft denn für die tun kann, die dort so viel helfen. Und habe ich das richtig verstanden? Da geht es dann um finanzielle Unterstützung, ja?
Ja, aber man kann natürlich auch ehrenamtlich tätig sein.
Okay.
Und das ist,
weißt
also,
du, was da für Stellen gibt?
Also im Hospiz Karl Josef ist es zum Beispiel so, dass Ehrenamtliche sich immer die helfen zum Beispiel bei der Mittagsverpflegung der Gäste. Da ist es so, dass ein Dienstleister dann Essen anliefert, aber das muss halt vorbereitet werden, danach muss aufgewaschen werden und so weiter und so fort. Und das machen Ehrenamtliche in der Regel. Und das ist eine Riesenentlastung für das Team, weil jetzt ist es so, dass im Hospiz in Freiburg, das sind ja nur 8 Zimmer, das heißt, da können maximal 8 Gäste drin sein. Aber weil diese Gäste natürlich alle stark eingeschränkt sind, ich meine, klar, die haben ja nicht mehr viel Zeit vor sich, also wie sollen die aussehen, ja? Sind wir da mal bitte realistisch. Das heißt, da müssen die Pflegenden halt sehr viel Zeit aufwenden, um die Idee, gemeinsam zu essen, das Leben gemeinsam zu verbringen, ist sich in einem Gruppenraum zu befinden. Die brauchen viel Zeit, um das zu organisieren. Und da helfen Ehrenamtliche mit dem Ganzen drumherum. Und wir haben ja auch eine Ehrenamtliche vorgestellt, die Amelie, Studentin, ich glaube mittlerweile 22 und super faszinierend. Also die ist da mit so einer Positivität da reingegangen und sagt irgendwie, ja, sie findet es toll. Und ich kann jeden nur dazu motivieren, ruft mal euer örtliches Hospiz an, ruft euer örtliches Kinderhospiz an. Googelt mal, was es bei euch für ambulanten Hospizdienst in der Nähe gibt. Wenn ich dazu vielleicht noch kurz was sagen kann, weil ich glaube, das ist auch was häufig ein bisschen hinten runterfällt. Es gibt Institutionen, das nennt sich ambulanter Hospizdienst oder ambulanter Kinderhospizdienst. Das sind meistens Ehrenamtliche, die ganz verschiedene Sachen übernehmen. Zum Beispiel, wir hatten vorhin kurz die Geschwisterkinder angesprochen, die immer hinten runterfallen, ja. Und diese Menschen kümmern sich um diese Geschwisterkinder, gehen mit denen mal ins Kino, machen Hausaufgabenhilfe oder irgendwie sowas. Beim ambulanten Hospizdienst, da ist es eben auch so, dass das Ehrenamtliche sind, die dann für Erwachsene was übernehmen. Also im kompletten Hospiz- und Palliativbereich gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und alle Menschen, die ich da kennengelernt habe, sind einfach nur froh und dankbar drüber, weil du halt keine Zeit und keine Energie für Bullshit-Diskussionen hast, ist es halt was, wo du sofort gut reinkommst, weil du dich nicht verstellen musst. Also ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man auf der Suche nach einem Ehrenamt ist, sich eben entweder in der Hospizbewegung oder in der Palliativbewegung umzugucken. Ihr werdet gebraucht sein und euch wird sicherlich nicht langweilig werden und es wird sicherlich eine Bereicherung sein.
Dann lass uns doch einen Deal machen. Mhm. Ich werde ein paar Links raussuchen für die Shownotes und würde mir wünschen, dass du mir da vielleicht auch ein paar Kleinigkeiten zuschickst. Also vielleicht hast du ja ein paar Links aus Freiburg und der Ecke und dann mache ich ein bisschen was für Berlin. Und dann können wir da hoffentlich ein paar Leute mit versorgen.
Wäre doch toll.
Und viele Menschen werden wahrscheinlich jetzt nach dieser Episode auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden sein. Den verlinke ich natürlich auch. Mhm. Was wäre denn dein Wunsch an Menschen, die jetzt reinhören in Jenseits der Schwerkraft? Was sollen die daraus mitnehmen?
Was soll die daraus mitnehmen? Das klingt so pädagogisch.
Hast du irgendwelche Wünsche an die? Was würdest du denen gerne mitgeben? Angenommen, du könntest jetzt einmal mit denen sprechen.
Also, ich sag mal, was meine Wunschvorstellung wäre, was danach, also wie dieser Podcast vielleicht Dinge positiv in ihrem Leben beeinflussen könnte. Wenn es möglich wäre, dass die diesen Podcast hören und sich dann im Nachhinein sagen, okay, es ist total wichtig, dass wir uns über Emotionen unterhalten. Es ist total wichtig, dass wir uns mit unserer Familie über Emotionen unterhalten. Und es ist total wichtig, dass wir vielleicht auch mal den Tod oder das Sterben als Anlass nehmen, um sich mal offen und ehrlich über Gefühle zu unterhalten und Gefühle auch zeigen zu können, Emotionen zeigen zu können. Dann hätte dieser Podcast schon einen Wahnsinnseffekt. Weil ich glaube, das ist die Quintessenz.
Und wird es eine dritte Staffel geben? Kannst du da schon irgendwas zu sagen?
Wir sind derzeit in Planung. Wir müssen gucken. Aber ja, also wir haben verschiedene Ideen. Wir würden gerne einen Podcast machen. Wir sind ja immer sehr transparent, was wir überlegen. Aber wir haben überlegt, entweder wir haben uns jetzt immer auf die Menschen fokussiert, die am Ende ihres Lebens sind oder sterben. Wir haben überlegt, was passiert eigentlich mit denen, die bleiben. Also Trauerarbeit, die danach stattfindet. Dann haben wir überlegt, ob wir mal einen Kinderpodcast machen, also Sterben für Kinder, wo wir einfach erklären, warum stirbt man eigentlich, wie stirbt man in anderen Kulturen, warum zersetzt sich eine Leiche eigentlich, auch mal so komplett banale, scheinbar banale Geschichten, ja. Oder dass wir uns nur überlegen, dass wir junge Erwachsene zwischen 18 und 35 begleiten, die zum Beispiel Partner, Elternteil oder Geschwister verloren haben. Also das jetzt mal weg von den Kindern gehen zu einer anderen Zielgruppe. Aber wir wissen es noch nicht. Wir wollen auf jeden Fall eine dritte Staffel durchführen. In welche Richtung das gehen wird, müssen wir mal gucken. Aber das sind so die drei grundsätzlichen Ideen. Und da müssen wir jetzt ja gucken, wen wir da als Partner finden, als Protagonisten finden. Und dann ist das ganz klassische journalistische Arbeit.
Ich wünsche euch viel Kraft und ganz viel Erfolg dabei.
Danke dir vielmals.
Lukas, nur noch eben kurz, weil ich das neulich gesehen habe, du bist auch in anderen Podcast-Projekten aktiv, oder? Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, für den Fall, dass Leute neugierig sind, wer du bist, was du so machst? Ja. Was gibt's denn da noch so zu hören?
Also ich betreibe ja mit meinem Partner Ralf Würschinger eine kleine Podcast-Schmiede, die nennt sich Escucha, Kultur fürs Ohr. Und wir haben ganz verschiedene Projekte umgesetzt für zum Beispiel das Bundesarchiv. Da haben wir einen Podcast gemacht, der heißt German Wiedergutmachung. Das ist auch ein Storytelling-Format, wo es darum geht, wie die Bundesrepublik Deutschland mit Überlebenden von Nazi-Verbrechen umgegangen ist. Dann haben wir einen Podcast, den betreiben Ralf und ich nebenbei seit 4 Jahren. Das ist eigentlich aus einer Laune heraus entstanden, aber mittlerweile zu einer Leidenschaft geworden. Der heißt Bitte nicht anfassen, die weltbesten Museen, von denen du noch nie gehört hast. Und da gehen wir abwechselnd in weirde Museen rein und erzählen, wie das Milbenkäsemuseum in Würchwitz dafür gesorgt hat, dass Milben auf die ISS fliegen und den ersten Käsemilben-Infektionsalarm auf der ISS ausgelöst haben. Oder ja, oder warum man früher mit Sonntagspeitschen in die Kirche gegangen ist, statt mit den Wochentagspeitschen im Peitschenmuseum. Genau, das ist so ein schräger Podcast, wo wir einfach schräge weirde Museen vorstellen und die Geschichten daraus.
Stark. Okay, da würde ich eigentlich gerne auch noch mehr zu hören, aber weißt du was? Dafür höre ich einfach den Podcast. Und das ich würde es allen Hörern von Naps auch empfehlen, dann schieben wir dazu auch noch einen Link in die Shownotes. Für den Fall, dass du nichts mehr auf dem Herzen hast, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank, Lukas.
Danke dir.
Dann haben wir unseren Dienst geleistet für den Podcaster und ich hoffe, viele Leute können was Gutes hieraus mitnehmen.
Das ist sehr cool.
Ihr hört uns nächstes Mal bei Naps. Vielen Dank für eure Zeit und bis bald.
Das war Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.